Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Meine Stimme habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich bin Carlotta und bin Teil des Podcast-Teams von Global gedacht. Normalerweise schneide ich den Podcast, bin also eher hinter den Mikros tätig oder manchmal spreche ich auch Übersetzungsfolgen ein oder bin Teil davon, wenn es um die Jahresrückblicksfolgen geht. Warum mache ich heute das Intro? Das hängt damit zusammen, dass ich mit meinen Kommilitoninnen Lara und Luca ein Projekt durchführe von der EH Freiburg. Wir drei studieren zusammen soziale Arbeit und besuchen aktuell das Seminar Gendersensible soziale Arbeit. Wie ich gerade schon meinte, wir sollen im Zuge dessen ein Projekt durchführen und wir haben uns für das Format des Podcasts entschieden. Damit unsere Arbeit und die Zeit, die wir auch in das Projekt selbst reinstecken, nicht nur im Seminarraum bleibt oder nicht nur zugänglich ist für unsere Dozierenden oder auch für unsere Kommilitoninnen, hat uns der Podcast Global gedacht ermöglicht, dass wir auf dieser Plattform unsere Inhalte weitertragen können. Dafür sind wir sehr dankbar. Dankeschön an dieser Stelle. Und normalerweise, die Leute, die uns regelmäßiger hören, wissen, dass wir das Motto innehaben, global gedacht, lokal gemacht. Und wir fragen auch häufig unsere Interviewpartnerinnen am Ende oder während des Interviews, wie sie die Welt auf den Kopf stellen mit ihrem Engagement. Diese Frage wird heute ausbleiben und auch allgemein die globale Perspektive wird ausbleiben, weil wir als Sozialarbeiterinnen vor allem im lokalen Kontext tätig sind und daher wird unser Fokus nicht auf global gedacht bleiben, sondern vor allem auf lokal gemacht. Und in der heutigen Folge soll es eine Begriffseinführung geben zum Thema Gewalt, weil unser Oberthema des Projektes ist Gewalt in Geschlechterverhältnissen. Und für die heutige Folge hatten wir die Möglichkeit, mit unserer Professorin Gunda Wössner zu sprechen, die in dem Bereich ganz viel geforscht hat. In der nächsten Folge werden wir mit der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt sprechen, von ihrer Arbeit, die sie in Freiburg leisten, erfahren, aber auch, was sie auf politischer Ebene beeinflussen. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir den Begriff Gewalt in dieser Folge ausführlich beleuchten werden. Insbesondere eben, weil es auch unser Oberthema ist, Gewalt in Geschlechterverhältnissen. Wir haben selber nicht mit Opfern oder Betroffenen gesprochen, weil wir denken, dass es ein sehr sensibler Kontext ist, darüber zu sprechen und wir einfach keine Psychologinnen sind. Trotzdem werden wir uns ausführlich mit dem Thema befassen und sollte es ein Thema sein, wovon du selbst betroffen bist, was für dich sehr sensibel ist, dann hör entweder eine andere Folge rein, hör dir die Folge mit einer anderen Person an oder so, wie du dich gerade am wohlsten damit fühlst. So, und nun habe ich genug geredet und freue mich, das Wort diesmal an neue Stimmen weiterzugeben und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
In dieser Reihe des Podcasts wollen wir uns speziell mit Gewalt in Geschlechterverhältnissen befassen. Trotzdem ist es uns wichtig, zu Beginn einmal den Gewaltbegriff allgemein zu betrachten, um überhaupt zu verstehen, was Gewalt bedeutet, wo sie anfängt und wie unterschiedlich sie sich äußern kann. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gewalt als den, Zitat, absichtlichen Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht, Zitat Ende, die zu körperlichen oder psychischen Folgen führen. Die Gewalt kann gegen die eigene oder eine andere Person sowie gegen eine ganze Gruppe gerichtet sein. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Gewalt mit der Anwendung von physischem oder psychischem Zwang gegen den Willen einer anderen Person. Wir können also festhalten, dass Gewalt sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene vorkommen kann. Außerdem kann Gewalt grundsätzlich jeden treffen, sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenalter. Um die Facetten von Gewalt etwas deutlicher werden zu lassen, möchten wir auf einige konkrete Formen der Gewalt eingehen. Hier kann unter anderem neben körperlicher und psychischer Gewalt auch soziale Gewalt genannt werden, welche sich zeigt, wenn eine Person bewusst von ihrem sozialen Umfeld isoliert wird. Außerdem müssen wir, wenn wir von Gewalt sprechen, die Begriffe häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt benennen. In sexualisierter Gewalt zeichnet sich immer ein Machtverhältnis zwischen der betroffenen Person und der gewaltausübenden Person ab. Des Weiteren gibt es sexuelle Belästigung, Stalking und Mobbing, die ebenfalls Formen von Gewalt darstellen, die sich durch ihre Übergriffigkeit gegen den Willen der betroffenen Person auszeichnen. In unserer heutigen digitalisierten Welt, in der so gut wie jeder und jede von uns ein Smartphone besitzen und Menschen global durch diverse soziale Netzwerke vernetzt sind, bleibt digitale Gewalt leider auch nicht aus. Hassnachrichten, Bloßstellung durch das Veröffentlichen privater Inhalte oder Online-Stalking machen unter anderem Gewalt im Netz aus. Ihr merkt vielleicht, wie vielfältig Gewalt ist und dass wir alleine mit der Betrachtung verschiedenster Gewaltformen eine ganze Folge füllen könnten. Da wir uns heute jedoch genauer mit Gewalt in Geschlechterverhältnissen befassen wollen, möchten wir versuchen, uns diesen Begriff im Folgenden etwas anzunähern. Hierbei wird es unter anderem darum gehen, wer Gewalt erfährt, wer sie ausübt und welche Rolle Geschlecht dabei spielt. An dieser Stelle könnt ihr gerne einmal in euch reinhören und überlegen, mit wem oder was ihr den Begriff Gewalt verbindet und ob ihr Gewalt in eurem Kopf einem bestimmten Geschlecht zuschreibt. Wenn ja, warum ist das so und woher kommen eigentlich diese Assoziationen? Gerne die Anregung, einfach mal kurz zu pausieren und zu überlegen, was fällt euch dazu so ein. Der Begriff Gewalt im Geschlechterverhältnis wurde von der US-amerikanischen Soziologin Carol Hageman White geprägt, die seit den 70er Jahren aktiver Teil der Frauenbewegung war und sich unter anderem stark für frauenpolitische Forschung und Geschlechterforschung einsetzte. Gewalt im Geschlechterverhältnis definiert sie als eine Form der Gewalt, die, Zitat, mit der Geschlechtlichkeit des Opfers und des Täters zusammenhängt und unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird. Zitat Ende. Die Gewalt kann laut Hageman White ebenfalls sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene stattfinden. In ihrem Zitat wird deutlich, dass ein Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern auf struktureller Ebene betrachtet werden muss. Da sie in ihrer Definition von einer strukturell stärkeren und einer schwächeren Person spricht und sich nicht nur auf Gewalt von Männern gegen Frauen bezieht, hilft ihre Definition von Gewalt auch Opfererfahrungen von zum Beispiel Männern oder Menschen in homosexuellen Paarbeziehungen zu thematisieren. Anknüpfend an den Begriff der Gewalt im Geschlechterverhältnis entstand der Begriff der häuslichen Gewalt, zu dem unter anderem die deutsche Sozialwissenschaftlerin Angelika Henschel forschte. Henschel befasste sich vor allem mit der Genderforschung in der Sozialpädagogik und bekam 2002 das Bundesverdienstkreuz für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Frauenhausarbeit verliehen. Elementar bei häuslicher Gewalt ist laut Henschels Definition aus dem Jahr 2019 ebenfalls das Entstehen von Gewalt in einer Beziehung mit ungleicher Machtverteilung. Es handelt sich um ein systematisches Kontroll- und Dominanzverhalten, welches zu sich wiederholenden, eskalierenden Konflikten führen kann.
Gewalt und die Betroffenheit von Gewalt wirken sich unterschiedlich aus und vor allem dann, wenn intersektionale Verwobenheiten hinzukommen. Das Thema Intersektionalität wurde in der letzten Folge von diesem Podcast mit Niki und Madlena von Frauenkreise Berlin umfassend besprochen. Falls euch das Thema interessiert, hört gerne in die letzte Folge rein. Ich werde im Folgenden das Thema Intersektionalität in Bezug auf Gewalt aber nur anschneiden. Intersektionalität ist ein Begriff, der in den 1990er Jahren von der US-amerikanischen schwarzen Juristin Kimberly Crenshaw entwickelt wurde. Sie analysierte Gerichtsfälle von schwarzen Frauen, die von Firmen diskriminiert wurden. Die Firmen verwiesen allerdings darauf, dass diese sowohl weiße Frauen als auch schwarze Männer eingestellt hätten. Und Crenshaw arbeitete in ihrer Analyse heraus, dass die Kategorien Race und Geschlecht nicht isoliert voneinander betrachtet werden können, sondern miteinander verwoben sind. Schwarze Frauen machen andere Erfahrungen als weiße Frauen, weil zusätzlich noch der Aspekt des erlebten Rassismus hinzukommt.
Und schwarze Frauen machen auch andere Erfahrungen als schwarze Männer, weil der Aspekt des erlebten Sexismus auch noch hinzukommt. Crenshaw veranschaulichte die Intersektionalität mit einer Straßenkreuzung, da die Kategorien und die daraus resultierende Diskriminierung mehrdimensional und verschränkt wirkt. Von einer Addition von Diskriminierung, sogenannter doppelter Diskriminierung, kann hierbei aber nicht gesprochen werden, da es sich um eine Wechselwirkung der Diskriminierungskategorien handelt. Die Intersektionalität in Bezug auf erlebte Gewalt zeigt sich beispielsweise in der Studie Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigung und Behinderung in Deutschland aus dem Jahr 2012, die durch die Sozialwissenschaftlerin Monika Schröttle und KollegInnen erhoben wurde. Diese Studie zeigt, dass Frauen mit Behinderung 2 bis 3 Mal häufiger sexuellen Missbrauch durch Erwachsene in ihrer Kindheit und Jugend erfahren als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Eine weitere intersektionale Verwobenheit in Bezug auf Gewalt und Frauenhäuser zeigt sich laut der Statistik der Frauenhauskoordinierung. Die gibt an, dass im Jahr 2019 66% der Bewohnerinnen in Frauenhäusern nicht in Deutschland geboren sind. Der Grund hierfür könnte unter anderem laut dem Bericht der Bundesregierung zur Situation der Frauenhäuser die Alternativlosigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund sein. Das Konzept von Intersektionalität wird in der Gewaltforschung leider nur selten aufgefasst und steckt an sich auch eher noch in den Kinderschuhen.
Dann wollen wir uns erstmal bedanken, dass Sie sich hier heute die Zeit für uns genommen haben. Vor mir sitzt Professorin, Doktorin Gunda Wössner und Sie sind seit dem 1. März dieses Jahres neu an der Evangelischen Hochschule. Und genau, da würden wir Sie gerne erstmal kennenlernen. Vielleicht können Sie kurz was zu Ihrer Person sagen, zu Ihren Forschungsschwerpunkten und auch, wie Sie zu Ihren Forschungsschwerpunkten gekommen sind.
Ja, zuerst mal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass ich beitragen darf. Ja, Sie haben schon gesagt, ich bin seit 1. März hier an der Hochschule Professorin für Allgemeine Psychologie und Klinische Psychologie. Habe mir im Laufe der Jahre einen Schwerpunkt erarbeitet im Bereich Gewaltforschung, also Gewaltkriminalität und Sexualkriminalität. Habe dabei angefangen, das vor allen Dingen von der Täterseite zu erforschen, und zwar kommend von der Sexualkriminalität. Dann hat sich aber auch gezeigt, dass das durchaus sinnvoll ist, das ja im Zusammenhang mit Gewaltkriminalität auch zu beforschen und nicht nur so getrennt miteinander voneinander zu anzuschauen. Und dann war aber im Laufe der Zeit auch schnell klar, dass es ganz wichtig ist, auch die Opferperspektive damit reinzunehmen, und habe dann eben meine Doktorarbeit geschrieben zu dem Versuch einer Typologisierung von Sexualstraftätern. Damals habe ich noch nicht gegendert. Damals war klar, man blickt vor allen Dingen auf Männer als Täter. Mittlerweile ist es ja auch durchaus zu Recht in den Fokus gerückt, dass auch Frauen Sexualstraftäterinnen sein können. Ich war dann beteiligt an einem europäischen Forschungsprojekt, wo es darum ging zu erforschen, ob der Restorative Justice Ansatz etwas ist, für im Bereich der Sexualkriminalität, also wo man TäterInnen und Opfer von Sexualstraftaten eventuell zusammenbringen kann, um je nachdem, wo man sich im Prozess befindet, zu einem restaurativen Ansatz zu kommen, also nicht nur Strafe. Und habe auch ein Forschungsprojekt geleitet, wo es darum ging, um den Einsatz der elektronischen Fußfessel. Das ist ja auch so ein Instrument, wo man sich überlegen kann, ist das eine Alternative zur Freiheitsstrafe beispielsweise. Jetzt ganz aktuell forsche ich in einem vom BMBF geförderten Projekt zu Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Partnerschaftsgewalt und Gewalt gegen Kinder. Von dem her, ja, sieht man, dass das mich jetzt recht lange begleitet hat.
Genau, ich würde mal zu unserer nächsten Frage kommen, jetzt auch ausgehend von Ihrer Forschung. Was sind denn Bedingungen oder Risikofaktoren für die Entstehung von Gewalt in Geschlechterverhältnissen?
Ja, es gibt nie die eine kausale Linie, die zum Ausüben von Gewalt führt, sei es nun ja in der Partnerschaft, sei es nun außerhalb der Partnerschaft. Von dem her muss man da verschiedene Dinge in Blick nehmen. Ich als Psychologin gucke natürlich einerseits auch auf persönliche Faktoren, die dazu führen können. Dazu gehören aber natürlich auch ganz deutlich Sozialisationsfaktoren, Faktoren, die in der Kindheit, in der Erziehung eine Rolle spielen. Sprich, wenn eine Person schon in der eigenen Kindheit Gewalterfahrungen macht, also sei es jetzt selbst Gewalt erfahren zu haben durch Erziehungspersonen oder auch beobachtet zu haben, ist das schon mal ein Bedingungsfaktor. Also heißt, wenn man lernt oder beobachtet, dass Gewalt ein probates Mittel ist, um Konflikte zu lösen, um Konflikte auch zu lösen in der eigenen Familie. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor. Wir leben in einer Gesellschaft, die bestimmte Werte, Normen und natürlich auch Geschlechterbilder vermittelt. Und das ist meines Erachtens ein ganz ausschlaggebender Punkt, dass diese patriarchalen Strukturen maßgeblich dazu beitragen, dass Gewalt in Geschlechterverhältnissen überhaupt entstehen kann.
Sie thematisierten gerade die patriarchalen Strukturen und wir fragen uns auch, warum es wichtig ist, beim Thema Gewalt spezifisch auf das Geschlecht zu blicken. Mhm. Ist beispielsweise die patriarchale Struktur da auch ein Faktor?
Ja, ich denke schon, weil in der patriarchalen Struktur liegt ja begründet das Machtverhältnis von vor allen Dingen eben Männern gegenüber Frauen und diese Binarität, die darin begründet liegt, und zwar eben in Verbindung mit der Machtausübung, die auf gesellschaftlicher Ebene ja gewollt ist, die tradiert ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Und das prägt einfach unser Bild von Geschlecht. Das prägt unser Bild von Genderrollen und prägt nicht nur unser Bild, sondern trägt dazu eben auch bei, dass wir das leben und dass wir das tradiert bekommen als Gesellschaft, aber eben auch in Erziehungskonstellationen, in Erziehungsbeziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir drauf schauen, was bedeutet eigentlich dieses Machtverhältnis innerhalb der Geschlechter. Weil Macht, wie es schon ausgedrückt wird, ist natürlich einerseits eine ideelle Macht, dass man sich, dass Männer in unserer Gesellschaft nach wie vor mehr Macht haben, aber dieses Machtverhältnis äußert sich dann natürlich auch in tatsächlich aggressiver, ganz konkreter Gewalt im Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf schauen und wir diese Binarität, in der wir leben, führt dann eben auch dazu, dass, sag ich mal, queere Menschen oder Menschen, die nicht in dieses binäre Bild passen, eben auch Objekte, Opfer werden von Gewalt im Geschlechterverhältnis, von patriarchaler Gewalt. Man kann auch ein Stück weitergehen und, von eher so einer psychoanalytischen Ebene auch drauf gucken, die ja besagt, dass Personen, die auch Opfer geworden sind von solcher Machtmissbrauch, von Gewalt, dass die auch ein Stück weit das Bild des Aggressors einerseits verinnerlichen und dann eben selbst wieder aggressiv und gewalttätig werden. Das bezieht sich aber nicht nur auf diese Gewalttätigkeit, sondern es bezieht sich auch auf die Verinnerlichung der Abwertung von allem, was dann nicht mit diesem typisch binären System zu tun hat. Sprich, was wir auch sehen, es gibt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen durchaus mehr Missbrauch bzw. Partnerschaftsgewalt, als man so generell denkt. Also das ist so ein bisschen häufig nicht im Blickfeld. Was man aber auch damit erklären kann, dass es innerhalb dieser Paarkonstellationen von gleichgeschlechtlichen Paaren auch dazu kommen kann, dass eine Person eben diese Selbstabwertung so verinnerlicht hat als nicht-binäre Person, dass das wiederum auch dazu führt, sich in so eine Opferrolle hineinzubegeben und dass die andere Person eben auch dann zum Aggressor oder zur Aggressorin wird.
Sie sprachen von Binarität und gleichgeschlechtlichen Beziehungen und wir haben in unseren Recherchen haben wir es so empfunden, dass die Forschung zum Thema Gewalt in Geschlechterverhältnissen vor allem binär und heteronormativ das betrachtet. Und wir wollten Sie fragen, wie, also Ihre Einschätzung nach, ob sich die Forschung momentan in die Richtung öffnet, außerhalb des Systems zu blicken, oder genau, wie Sie das einfach einschätzen.
Also ja, wie Sie sagen, dieses ganze Thema war sehr lange eben von binären Blick auf Partnerschaftsgewalt geprägt, und es gibt jetzt immer mehr Forschung, die sich auch damit beschäftigt, wie es in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wie es in queeren Beziehungen. Es gibt allerdings nicht so wahnsinnig viel Literatur. Ich finde, da ist noch echt viel Forschungsbedarf. Da kann noch einiges aus dem Schattendasein rausgeholt werden. Und auch umgekehrt, der Blick auf Männer als Opfer ist auch was ja zunehmend in den Fokus gerät. Und da gibt's aber natürlich auch eine sehr kontroverse Diskussion. Aber jetzt nochmal, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich denke, da ist schon noch mehr nötig, um auf diese Partnerschaftsgewalt zu blicken, aus dem nicht-binären Geschlechterverhältnis heraus, definitiv, ja.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, aber das ist einfach eher aus persönlichem Interesse heraus. Und zwar, wo wir jetzt auch schon bei der Minorität sind. Ich interessiere mich einfach persönlich sehr für das Thema Intersektionalität und frage mich auch, ich habe auch schon ein paar Artikel gelesen zu intersektionalen Blick auf Gewalt, und frage mich aber auch, also ich finde es immer wichtig, sowas nochmal extra sozusagen zu sehen, weil manche Sachen sind einfach anders sozusagen oder haben nochmal eine andere Vorbelastung. Und ich frage mich auch, sehen Sie da auch eine Öffnung in der Forschung?
Ja, aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und da gibt's natürlich definitiv intersektionale Aspekte. Und ich denke, einerseits sieht man da eine Öffnung. Ja, also es gibt da schon Forschung dazu, es gibt auch immer mehr Forschung dazu. Aber andererseits ist das auch in dem Gebiet gibt's noch großen Forschungsbedarf. Also sei das jetzt Intersektionalität im Sinne von Personen mit Migrationshintergrund beispielsweise. Dann weiß man auch, dass vor allen Dingen Frauen mit Behinderungen von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Da gibt's einige Aspekte, die man da noch beleuchten kann, ne? Also gerade auch, was wir gesagt haben, die Transpersonen ist ein anderer Aspekt. Also da gibt's auch Ansätze in der Forschung, wo man sieht, dass beispielsweise, wenn die Polizei zu einem Ort des Geschehens gerufen wird, wo es häusliche Gewalt gab, Partnerschaftsgewalt, und die Polizei sieht, da ist jetzt eine Cis-Person und da ist eine Trans-Person, da gibt's Hinweise, dass die Polizei automatisch der Trans-Person die Schuld gibt. Ja, also da hat man dann auch solche Diskriminierungsaspekte durchaus, abgesehen davon von jetzt dem Risiko der Opferwertung, was eben höher ist, wenn man bestimmte intersektionale Aspekte anguckt, wie ja, Race, Behinderung, Gender, ja, wenn wir jetzt bei den Trans-Personen sind.
In unserer Vorbereitung auf den Podcast hatten wir den Gedanken, dass ja kein Mensch böse zur Welt kommt, sondern dass es verschiedene Bedingungen der Sozialisierung gibt. Und da hatten Sie eben auch schon Faktoren genannt, dass Menschen eben zu Tätern oder zu Täterinnen werden. In diesem Zuge haben wir uns gefragt, gibt's denn auch Faktoren, dass Menschen quasi in Anführungszeichen prädestiniert sind, Opfer zu werden? Gibt's da Bedingungsfaktoren?
Na, sagen wir es mal so, also man ist jetzt in der Viktimologie, also in der Lehre der Opferwerdung, in der Opferforschung, da ist man eigentlich davon weggekommen, von solchen Opfertypen zu sprechen, ne, dass es verschiedene Opfertypologien gibt. Aber man kann schon beobachten, gerade jetzt im Hinblick auf Partnerschaftsgewalt, dass Frauen, eben vor allen Dingen sind ja meistens Frauen, sich doch immer wieder in Partnerschaften begeben, in denen sie Gewalt erfahren. Also da gibt's durchaus so ein Muster, ja, dass eben Frauen nicht nur einmalig in Partnerschaftsbeziehungen sind, wo sie Gewalt erfahren, sondern dass sie sich immer wieder auch in solche Konstellationen begeben. Was natürlich darauf hinweist, dass es schon so eine Art Neigung oder Prädisposition dafür gibt, auch so eine Opferidentität dann vielleicht auch irgendwann mal angenommen zu haben, und dass es für viele dann schwierig ist, da rauszukommen aus diesen Dynamiken einfach. Und das kann natürlich schon sein, und das zeigt sich auch, dass eben dieses Erleben, dieser Missbrauch schon in der Kindheit und im Jugendalter durchaus eine wichtige Rolle spielen kann, dass man dann eben auch im Laufe der Biografie sich immer wieder in diese Konstellation begibt. Und das ist natürlich dann auch interessant zu gucken, warum ist es bei Männern häufig so, dass sie sozusagen trotzdem mit dem Aggressor identifizieren und selbst auch zu Tätern werden, und bei den Frauen dann häufig die zu beobachten ist, dass sie in dieser Opferrolle drin bleiben. Und da sind wir dann wieder bei unserem Thema von der heteronormativen, patriarchalen, von bestimmten Maskulinitäts- und Frauenbildern geprägten Gesellschaft, weil Männer solche Dinge tendenziell, also Missbrauchserfahrungen, anders verarbeiten, also eher, sag ich mal, nach außen gerichtet, und Frauen diese Aggression eher nach innen richten. Ja, das zeigt sich dann auch eben in bestimmten psychischen Erkrankungen, die eben sich dann anders bei Frauen und bei Männern entwickeln. Und da finde ich aber, muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt so aus der klinischen Psychologie oder aus dem Diskurs heraus nicht wieder diese Binarität auch immer wieder reproduziert, ne? Schon indem wir jetzt wieder so über dieses Thema sprechen, weil natürlich auch Männer, die Opfer geworden sind von Missbrauch und Misshandlung, auch immer wieder in diese Opferrolle reinkommen können und auch Frauen zu Täterinnen werden natürlich, ne?
Ja. Sie haben jetzt ja, oder wir haben ja auch den Begriff des Opfers verwendet. Ja. Dann gibt's ja aber auch noch den Begriff einer betroffenen Person, oder vielleicht wird auch von Überlebenden gesprochen. Welche Begrifflichkeiten nehmen Sie dort, oder welches halten Sie für sinnvoll, gerade auch, weil Sie sich schon so lange mit dem Thema befassen? Gab es auch einen Wandel im Diskurs von den Begrifflichkeiten?
Ja, absolut. Also es gab schon einen Wandel, der zu beobachten war. Ich persönlich verwende einfach gerne den Begriff Opfer, weil damit durch diesen Begriff deutlich wird, da wurde einem Menschen Unrecht getan, da wurde einem Menschen eine Straftat angetan, die eigentlich eine bestimmte Strafverfolgung bedürfte, ne? Jetzt wollen das viele nicht, das ist auch in Ordnung, und wir können vielleicht auch auf Strafrecht durchaus mit einem kritischen Blick achten, also muss das immer Strafrecht sein, um bestimmte Dinge auch zu lösen. Und deswegen finden Betroffene sehr häufig auch diesen betroffenen Begriff besser, weil sie sagen, na ja, ich möchte erstens nicht in dieses Strafrechtssystem rein und möchte kein Opfer sein, weil mit einem Opfer häufig auch so eine Art Ausgeliefertsein einhergeht. Also Ausgeliefertsein im Hinblick auf dessen, was der betroffenen Person angetan wurde, aber eben auch ein Ausgeliefertsein in diesem Strafverfolgungssystem. Das sind so die beiden Aspekte. Und dann gibt's, wie Sie gesagt haben, noch den Begriff des Überlebenden, also oder der Überlebenden, der aus dem Englischen kommt, Survivor, da kam das auch her aus der Sexualkriminalität, wohinter nochmal mehr so ein Empowerment steckt. Also ich habe das jetzt geschafft, ich bin da rausgekommen aus dieser Erfahrung, habe überlebt, habe Kraft, habe dieses englische Wort, empfinde Empowerment. Was ich da zum Teil problematisch finde, ist, dass damit ein bisschen suggeriert wird, dass man immer was ganz Schreckliches erlebt haben muss. Und das ist ja auch nicht immer der Fall. Und deswegen verwende ich persönlich den Begriff Überlebende nicht so gerne, weiß aber aus der Opferforschung, dass Betroffene selber eben durchaus auch eine Ermächtigung erleben, indem sie selber auch wählen können zwischen diesen drei Begriffen. Also manchmal ist es wichtig, wirklich zu konstatieren, ich bin ein Opfer geworden, um vielleicht auch Forderungen stellen zu können, ja, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Täter, der Täterin. Manchmal ist es für die Betroffenen der passendere Begriff, von Betroffenen zu sprechen. Und manchmal ist es für die Betroffenen, also für eine und dieselbe Person, gut, jetzt von Survivor oder von Überlebenden zu sprechen. Und auch das gehört ja zum Empowerment der Personen dazu, dass sie auch wählen können.
Ja. Und dass es auch so stark kontextabhängig
ist. Ja,
ja. Gut, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Super. Ja, ich danke Ihnen und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
So, das war's für heute von unserer Seite mit unserer ersten Sonderfolge. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wie immer gilt, ihr dürft gerne Rückmeldung geben auf Instagram. Dort könnt ihr uns gerne folgen. Oder eben, ihr schreibt eine E-Mail an podcast@masifunde.de. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auch in der nächsten Folge wieder zuhört, wo wir eben mit Frick aus Freiburg sprechen werden und näher auf das Thema der häuslichen Gewalt eingehen werden. Also, bis dahin, ganz liebe Grüße.